Deutschlandfunk Nova.
Ein Monat ist es jetzt her, da hat an der türkisch-syrischen Grenze die Erde gebebt. Über 50.000 Menschen haben ihr Leben verloren, Tausende ihr Zuhause. Und neben der Türkei ist insbesondere der Nordwesten Syriens sehr schwer betroffen von diesem Beben. Eine Region, die ohnehin schon schwer getroffen ist, wegen des Bürgerkriegs. Und der Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen in der Region sagt, wir laufen immer noch den Bedürfnissen hinterher. Wie sieht die Lage jetzt gerade aus? Einen Monat nach dem Beben. Das bespreche ich jetzt zusammen mit Christin Hellberg. Sie ist Journalistin, Expertin für Syrien und bei mir in der Leitung. Guten Morgen, Frau Hellberg.
Guten Morgen, Herr Hase.
Wie sieht es aktuell aus mit der Lage im Erdbebengebiet? Wie werden die Leute versorgt? Klappt das einigermaßen?
Das klappt sehr schlecht, vor allem im Norden Syriens, also in der Provinz Idlib und nördlich von Aleppo in diesem Gebiet um Afrin. Das sind die Gebiete, die nicht vom Regime kontrolliert werden. Eigentlich könnte man den Menschen dort jetzt sehr stark und intensiv helfen, weil wir ja 3 geöffnete Grenzübergänge haben, die auch vom Assad-Regime autorisiert wurden. Das heißt, die UN könnten da jetzt einfach ständig mit Konvois reinfahren. Das passiert leider nicht. Es kommt immer noch viel zu wenig Hilfe an, auch wegen der bürokratischen Bestimmungen für diese grenzüberschreitende Hilfe. Das ist also sehr kompliziert, wenn ich da als internationale NGO, Nichtregierungsorganisation, Sachen rüberbringen möchte. Da brauche ich sehr viele Papiere und das wird dann überprüft und dauert also ewig. Deswegen fehlt es immer noch an Decken, an Zelten, an Heizmöglichkeiten vor allem. Es ist wahnsinnig kalt immer noch in der Region. Es sitzen immer noch Familien mit Kindern auch in den Feldern vor ihren Häusern unter Plastikplanen. Also es fehlen Generatoren, es fehlt Treibstoff, denn die Krankenhäuser zum Beispiel brauchen ja Generatoren, um dort irgendwie handeln zu können. Und die medizinische Versorgung ist auch eine Katastrophe, weil es eben Medikamenten und an medizinischen Gütern auch fehlt. Also eigentlich an allem.
Und alles an Hilfe ist dann im Prinzip abhängig vom Diktator Assad. Nur wenn er eine Hilfslieferung irgendwas durchlässt, dann kann das auch ankommen. Aber wenn der sagt, habe ich keine Lust drauf, dann wird das auch nichts, oder?
Nein, 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 nein. Also Bashar al-Assad hat zugestimmt, dass die Vereinten Nationen ausnahmsweise noch 2 weitere Grenzübergänge benutzen dürfen. Eigentlich hätte die UNO gar nicht auf das Okay aus Damaskus warten müssen, denn diese Gebiete sind ja türkisch besetzt. Da steht kein einziger Soldat von Assad. Assad kann das eigentlich gar nicht verhindern, aber weil die Vereinten Nationen sagen, dieses Regime ist unser Mitglied bei den Vereinten Nationen, machen wir erstmal, holen wir uns das Okay aus Damaskus. Das hat er erteilt. Man kann da jetzt eigentlich rüberfahren, wie man möchte. Wie gesagt, das scheitert gerade eher an der Bürokratie als an Assad. Wir haben auch die Situation, dass tatsächlich die internationale Hilfe vor allem nach Damaskus fließt. Also es gibt Tausende von Tonnen von Hilfsgütern sind in Damaskus gelandet, in Latakia, in Aleppo. Das sind die Flughäfen des Regimes. Und man fragt sich auch ein wenig, wo landen eigentlich diese Tausenden von Tonnen Hilfsgüter, wenn man nämlich mit Menschen spricht, die in den Regimegebieten leben, also in Latakia zum Beispiel oder in der Stadt Aleppo. Dann sagen die auch, also hier kommt ganz wenig an von staatlicher Seite. Dann gibt es Menschen, die versuchen, Privathilfe zu organisieren. Die werden dann eingeschüchtert vom Geheimdienst, weil das Regime das nämlich selber kontrollieren möchte. Und dann gibt es Berichte, dass einige der Hilfsgüter jetzt auch ganz normal auf dem Markt verkauft werden, weil das Assad-Regime eigentlich die weitergibt, eben an verbündete Geschäftsleute, die damit Geld verdienen.
Vor dem Hintergrund, wie spendet man denn gerade schlau? Also wie kann man sicher gehen, dass das, was man, ob das jetzt eine Sache oder eine Geldspende abgibt, ob die tatsächlich ankommt dann am Ende?
Am besten spendet man an internationale Nichtregierungsorganisationen, die mit Partnern vor Ort arbeiten. Also zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die da seit langem sind, die genau wissen, was fehlt. Aber es gibt andere, es gibt die Malteser, es gibt Save the Children, es gibt CARE. Also internationale NGOs, die seit langem im Norden Syriens arbeiten, weil die Menschen dort, ja, die 5 Millionen Leute sind ja sowieso schon abhängig von der humanitären Hilfe, schon vor dem Erdbeben. Wir sind jetzt 4 Wochen nach dem Erdbeben auf dem Niveau der Hilfslieferungen von vor dem Erdbeben. Das heißt, die haben noch gar nichts zusätzlich bekommen. Das ist also wirklich dramatisch. Wer helfen möchte, am besten NGOs, internationale NGOs mit Partnern vor Ort. Das kommt dann sicher in diesen Gebieten an. Die verteilen warme Mahlzeiten, die verteilen Decken. Das sind viele kleine Hilfen und kein riesiges UN-Programm. Aber auch das hilft natürlich dann vor Ort erstmal und lindert ein wenig die Not mancher Menschen.
Was ist mit den Geflüchteten? Also es sind ja nicht nur wegen des Erdbebens gerade viele Leute aus Syrien in den Süden der Türkei geflüchtet. Wie ist deren Situation in der Türkei? Weil wir müssen auf der anderen Seite sagen, auch die Türkei hat ein Problem mit diesem Erdbeben und jetzt gerade Probleme, die Leute irgendwie da ausreichend zu versorgen.
Absolut. Also es gibt ja insgesamt 4 Millionen syrische Geflüchtete in der Türkei. Das heißt, die Türkei hat wie kein anderes Land auf der Welt Syrer aufgenommen in den letzten 10 Jahren. Und in diesen türkischen Erdbebengebieten, da leben alleine 1,7 Millionen syrische Geflüchtete, die jetzt wieder alles verloren haben. Die haben ja Schutz gesucht in der Türkei. Jetzt sitzen sie vor ihren Ruinen und bekommen keine staatliche Hilfe, haben keine Verwandten in einer anderen türkischen Provinz, wo sie hin können. Die stehen wirklich vor dem Nichts. Und wir haben jetzt gehört, dass fast 20.000 Syrer in ihrer Verzweiflung Verzweiflung schon zurückgehen nach Nordsyrien, in das also auch sehr zerstörte Gebiet von Idlib. Nicht, weil sie da mehr Hilfe bekommen, bekommen sie ja eigentlich noch weniger Hilfe, weil sie aber vielleicht da noch einen Onkel haben oder Freunde haben oder zumindest die Solidarität ihrer Landsleute dann darauf vertrauen. Also das ist sehr dramatisch. Und diese Menschen, die müsste man eigentlich jetzt über Resettlement-Programme in aufnahmewillige Länder bringen. Es sind die ersten syrischen Geflüchteten in Madrid, in Spanien angekommen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sagt, diese Menschen sind so oft vertrieben worden, sie sind so traumatisiert, sie haben wieder verloren, ihre Mütter, ihre Kinder. Dann sitzt der Vater mit zwei Söhnen dort, weiß nicht, was er machen soll. Diese Leute, also die Schutzbedürftigsten von diesen Erdbebenopfern, nämlich die syrischen Geflüchteten in der Türkei, die man ja auch holen kann, weil sie sind schon in der Türkei, man kann sie ausfliegen, die müsste man jetzt eigentlich verteilen in westliche Länder. Und da könnte Deutschland auch mit gutem Beispiel vorangehen.
Ein Monat nach dem Erdbeben ist die Lage im Erdbebengebiet in Syrien immer noch katastrophal. Und katastrophal ist auch die Lage für viele Geflüchtete, die in der Türkei Schutz gesucht haben. Infos waren das von der Journalistin Christin Hellberg. Danke fürs Gespräch und guten Tag für Sie. Ciao.
Deutschlandfunk Nova.